herzlich willkommen zum Podcast Richtig Gutes Zeug aus dem Kapuziner in Ravensburg. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit der Zukunft, mit dem Positiven, mit dem, was wir selbst verändern und beeinflussen können. Mein Name ist Fabian Bingenheimer, ich bin ehrenamtlicher Vorstand hier im Kapuziner und hauptberuflich Innovationsmanager. Am 8. März 2026 wird der Landtag in Baden-Württemberg neu gewählt. Darum spreche ich mit Menschen, die im Wahlkreis Ravensburg-Tettnang direkt für den Landtag kandidieren. Mich interessiert, wer diese Menschen sind auf dem Wahlplakat, welche Visionen sie für unsere Zukunft haben und was sie konkret tun, um ihre Zukunft wahrscheinlicher werden zu lassen. Mein heutiger Gast ist Paul Frank. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Beam dich mal an den letzten, sagen wir mal, Marktstand zurück, an dem du Wahlkampf gemacht hast, jetzt in der aktuellen Zeit. Welche Frage sollten die Leute dich denn da in diesen Gesprächen öfter fragen?
Also die Frage, die mir eigentlich am meisten im Kopf geblieben ist, warum wir denn unbedingt die Kitas gebührenfrei machen wollen. Und dann habe ich gefragt, warum die Frage kommt, und die Person, die das gefragt hat, war selber in dem Bereich tätig und hat es einfach nicht so richtig nachvollziehen können, weil sie gesagt hat, also erstmal, eigentlich haben wir genug Personal oder hätten genug Personal, aber es scheitert so ein bisschen dran, dass wir die nicht einstellen können, weil die Ressourcen nicht da sind. Also letztendlich das Geld. Und dass dann eine gebührenfreie Kita überhaupt nichts bringen würde, weil es viel wichtiger sei, ihrer Meinung nach, die Kitas mit ausreichend Personal auszustatten. Und dann habe ich natürlich zu ihr gesagt, man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Einerseits die Kitas gebührenfrei machen aufgrund dieses bildungspolitischen Anspruchs, den wir haben, und andererseits aber dafür sorgen, dass die Kommunen in die Lage versetzt werden, dieses Geld auch zur Verfügung zu stellen, ausreichend Leute anzustellen.
Okay, also das wäre jetzt eine Frage, die kriegst du oft gestellt.
Ja, also es geht tatsächlich häufig um diese Kita-Sache. Das ist ja auch schon was die SPD in Baden-Württemberg schon sehr lange sich auf die Fahnen schreibt. Okay. Und deswegen ist das, glaube ich, so ein bisschen bei den Leuten im Kopf geblieben.
Und was würdest du dir wünschen, dass die Leute dich öfter fragen, aber was sie halt nicht so oft fragen?
Also mir geht es tatsächlich so ein bisschen zu selten um Gesundheitspolitik. Das hat aber, glaube ich, mit mir persönlich zu tun, weil ich mich natürlich auf dem Feld am wohlsten fühle.
Warum?
Weil ich Arzt bin und weil ich glaube, ja, jeder spricht ja am liebsten darüber, wo er sich am besten mit auskennt, weil er sich dann am authentischsten darstellen kann und weil das, was er oder sie sagt, auch irgendwo nachvollziehbar erscheint. Ich meine, wenn man es selber im Alltag erlebt, dann kann man ja schon auch drüber sprechen.
Um dich so ein bisschen besser kennenzulernen, starten wir mal am Anfang. Wo bist du denn aufgewachsen?
Aufgewachsen, also ich bin geboren in Stuttgart und bin dann in Herrenberg aufgewachsen. Das ist so eine halbe Stunde ungefähr von Stuttgart weg. Habe dann dort zuerst die Realschule besucht in Herrenberg und bin danach auf ein berufliches Gymnasium gegangen in Sindelfingen. Habe dort mein Abitur gemacht und danach bin ich nach Ulm gegangen, um dort Medizin zu studieren. Und während dieses Studiums in Ulm habe ich hier in Ravensburg das ZFP kennengelernt, weil es da eine Kooperation gibt. Man kommt hierher für Praktika. Und ich hatte mich schon immer für die Psychiatrie interessiert als Feld, konnte mir vorstellen, das zu machen. Und durch dieses Praktikum bin ich dann mit dieser Klinik in Kontakt gekommen, habe mich da sehr wohl gefühlt, fand auch die Region einfach ansprechend und habe mir dann gedacht, gut, nach dem Studium komme ich hierher. Und so bin ich in Ravensburg gelandet.
Okay, okay. Welche Szene aus deiner Jugend fällt dir ein, wenn du an Gerechtigkeit denkst?
Gute Frage. Gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich glaube, mein Gerechtigkeitsempfinden war schon immer sehr ausgeprägt. Ich war ein relativ jähzorniges Kind. Man konnte mich relativ leicht auf die Palme bringen, zum großen Gefallen meines Bruders, meines Großen und von Mitschülern. Und da habe ich mich schon ja, glaube ich, häufig verführen lassen, so ein bisschen in die Luft zu gehen. Und dann, wo ich in die weiterführende Schule gekommen bin, habe ich das irgendwie von jetzt auf gleich abgelegt. Und dann hat es alles viel besser funktioniert. Und ich glaube, das Gerechtigkeitsempfinden ist trotzdem nicht weggegangen. Aber es hat sich damit dann leichter gelebt.
Du hast gerade gesagt, du hast einen Bruder. In was für einer Art von Familie bist denn du groß geworden?
Ich habe einen größeren Bruder, der ist 4 Jahre älter als ich, lebt und arbeitet in Tübingen und hat Soziologie studiert. Meine Eltern, die wohnen immer noch in Herrenberg, da wo ich aufgewachsen bin. Und meine Mutter ist auch Ärztin, mein Vater ist selbstständiger Architekt. Und meine Kindheit und Jugend war eigentlich familiär auch vor allem durch die Großeltern geprägt, also durch meine Omas vornehmlich. Und da ist man jeden Tag zum Mittagessen hin, weil meine Mutter ja berufstätig war, haben meine Omas gekocht und man hat sich dann immer zum Mittagessen getroffen, was mir immer sehr lieb und teuer war. Das hat man als Kind vielleicht noch nicht so deutlich gesehen, aber je älter ich wurde, desto schöner fand ich das. Ja, das ist eigentlich so die Kernfamilie gewesen und alle anderen haben eher ein bisschen weiter weg gewohnt.
Was für eine Haltung haben dir deine Omas dann so mit auf den Weg gegeben?
Ich glaube, ich bin insgesamt in einer eher konservativen Familie aufgewachsen. Mein Vater ist schon ganz, ganz lange Mitglied der CDU, saß auch in Herrenberg 25 Jahre im Gemeinderat und auch meine Großeltern waren alle eher konservativ eingestellt. Wo ich dann in die SPD eingetreten bin, das war schon ein Gesprächsthema am Mittagstisch. Aber ich glaube, diese Diskussionsgrundlage, die man dadurch hatte, die hat mich politisch sehr geprägt. Man konnte einfach sich über Felder austauschen, auch mal streiten, und aber in einem respektvollen Rahmen. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich diskutiere sehr, sehr gerne, vor allem auch mit Menschen, die vielleicht nicht meiner Meinung sind, weil ich es interessant finde, wie die ihre Ansicht begründen. Und das durfte ich zu Hause viel üben.
Warum bist du dann in die SPD eingetreten?
Ich glaube, einerseits war das so ein bisschen ein, ja, vielleicht vorpubertärer Akt, dass man sich so ein bisschen abgegrenzt hat. Auf der anderen Seite ich war schon immer politisch interessiert und ich habe mir die Parteien dann angeschaut. Und was mir an der SPD sehr gut gefallen hat, dass ich schon damals den Eindruck hatte, dass die Dinge, für die die SPD steht und die die SPD dann auch umsetzt, in der Regel ein großer Teil der Gesellschaft positiv beeinflusst wird und das nicht irgendwie indirekt oder auf eine Art und Weise, die man nicht so richtig spürt, sondern die ja umgesetzt wird und ein großer Teil der Bevölkerung merkt von heute auf morgen was davon. Das fand ich irgendwie spannend und beachtlich.
Was fällt dir da für ein Beispiel ein?
Zuallererst natürlich der Mindestlohn. Also das ist so eine Politik, von der ich sagen würde, das hat eine ganz große Veränderung gebracht.
Gibt es noch eine andere konkrete prägende Erfahrung, vor allem in so einem politischen Kontext aus deiner Jugend?
Also ich habe auch damals, wo die Frage sozusagen im Raum stand, welcher Partei trete ich bei, haben wir uns in der Schule auch viel mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt, mit der Weimarer Republik, wie das dann sozusagen in sich zusammengefallen ist und die Nazis an die Macht gekommen sind. Und wir haben damals, weil die SPD ja wirklich eine sehr entscheidende Kraft war in der Weimarer Republik, uns auch die letzten Tage davon angeschaut und diese Rede von Otto Wels, die er damals gehalten hat, kurz bevor das Ermächtigungsgesetz dann durchging und die SPD als einzige Partei sich dagegen gestellt hat, das fand ich damals wie heute wirklich absolut erstaunlich, dass Leute bereit sind, für ihre wichtige politische Überzeugung zur Not auch ihren Kopf hinzuhalten in der Form. Das hat mich so beeindruckt, dass das schon auch ein wesentlicher Teil meiner Entscheidung war.
Mhm, okay. Wird jetzt noch im weiteren Gesprächsverlauf so bleiben. Wir springen öfter mal so in den Themen und hüpfen durch die Zeit, aber auch inhaltlich. Du hast gesagt, du bist in Ravensburg dann irgendwann angekommen beim ZFP. Wann war das so?
Also ich habe angefangen im November 2022 im ZFP zu arbeiten. Ich habe damals noch kurzzeitig in Friedrichshafen gewohnt und bin dann 2023 nach Ravensburg umgezogen. Ich hatte am Anfang jetzt keine Wohnung gefunden, die mich richtig angesprochen hätte. Und deswegen war dieser Umzug dann noch notwendig. Und dann war das auch irgendwo ein Glücksfall, dass ich das gemacht habe, weil ich dann auch bei der Kommunalwahl antreten konnte, 2024 in Ravensburg. Und die SPD hier vor Ort, die hat mich so gut unterstützt, dass ich tatsächlich jetzt auch im Gemeinderat hier in Ravensburg schon sitzen darf.
Du hast gerade gesagt, du hast da keine Wohnung dann gefunden. Wie wohnst du denn jetzt? Ich hoffe, du hast mittlerweile eine.
Ja, ich habe eine ausgezeichnete Wohnung gefunden, mitten in der Innenstadt, in einem 300 Jahre alten Haus, super schön, und in der Marktstraße ist es. Und da wird es natürlich Freitag und Samstagabend ein bisschen laut. Manche Leute fragen mich, wie ich das aushalte, oder dass man dann Samstagmorgens aufwacht, und ich schlafe eigentlich immer mit einem offenen Fenster, weil ich diese Frischluft so gern habe. Und dann hört man natürlich Samstagmorgens da die Leute, die Marktstände aufbauen, aber ich finde das super schön. Also ich habe das richtig ins Herz geschlossen. Ich war schon immer ein Marktgänger, und das da damit morgens aufzuwachen und diesen Trubel in der Stadt zu haben, gefällt mir super gut. Also ich bin da sehr, sehr glücklich mit dieser Wohnung.
Okay, okay. Wohnst du da zur Miete, oder?
Ja, genau. Also ich habe mir eine Mietwohnung gesucht. Klar, um Gottes Willen. Also ich glaube, mit dem Beruf anfangen und dann gleich nach was Eigenem suchen.
Ich weiß ja nicht, was Ärzte beim ZFP so verdienen.
Ja, das kann man alles nachschauen. Es gibt Gott sei Dank in unserer Branche in der Regel Tarifverträge. Da kann man das alles nachlesen. Aber es ist natürlich... Ich habe eine Weile gebraucht, um eine gute Wohnung zu finden. Also wo ich in Friedrichshafen war, ich hatte jetzt keine Not, dort wegzukommen. Ich hatte dort auch eine Mietwohnung, und dann habe ich mir eben gesagt, okay, jetzt kann ich in aller Ruhe nach einer Wohnung schauen. Und das hat lange gedauert, bis ich was gesehen habe, was irgendwo bezahlbar war, aber auch zentral und was mir gefallen hat. Und ich lebe ja alleine. Also ich brauche ja nicht viel Raum. Ich kann mir vorstellen, dass das für Familien zum Beispiel mit Kindern, die einfach eine größere Wohnung brauchen und auch wollen, ein Ding der Unmöglichkeit ist, solange es noch halbwegs bezahlbar sein soll.
Was braucht es denn für dich, dass man sich im Schussental gut zu Hause fühlen kann?
Ich denke, dass viele Menschen ja hier im Schussental leben und auch hierher ziehen, weil die Wirtschaft gut ist. Also wir haben viele große Unternehmen, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen, die dafür sorgen, dass Wohlstand in dieser Region ist. Und das führt letztendlich zu Arbeitsplätzen, die auch gut bezahlt sind. Und das zieht immer Menschen an, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ich bin ja auch zu einem Unternehmen hier in die Region gekommen, das mich überzeugt hat. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, wo wir schauen müssen, dass uns das nicht verloren geht, gerade auch mit der Transformation dieses Hochindustrielandes Baden-Württemberg. Muss da auch unsere Region schauen, dass sie weiterhin so gut aufgestellt bleibt, damit diese Arbeitsplätze und diese Wertschöpfung hier in der Region bleiben. Und ich finde, man merkt das auch, dass hier viele Unternehmen sitzen und dass die Leute auch gut bezahlt werden und dass man hier gut leben kann, weil die Dichte an sozialen Trägern, so habe ich das zumindest auch im Rahmen meiner Arbeit kennengelernt, sehr hoch ist. Also es gibt viele Stiftungen und andere Formen der Träger, auch kirchliche, die hier ganz viel dazu beitragen, dass ja, diese viel besungene Teilhabe, die ja ganz häufig Thema ist, auch in der Psychiatrie, stattfinden kann. Und das, finde ich, ist schon erstaunlich. Ich glaube, wenn man da in Regionen irgendwo in Ostdeutschland schauen würde oder so, die hätten da, glaube ich, deutlich mehr Probleme, sowas zu unterhalten, was ja schade ist.
Du hast auf meine Frage, was braucht es, um hier gut leben zu können, jetzt auch damit geantwortet, dass man Arbeitsplätze erhalten muss.
Ja.
Wie erhält man denn Arbeitsplätze?
Arbeitsplätze erhält man einerseits dadurch, dass man Unternehmen einen Grund gibt, in der Region zu bleiben. Also ich denke mal, dass die Unternehmen, die hier sind, auch gerne hier sind. Generell gilt es für Baden-Württemberg. Man hat hier hoch ausgebildetes Fachpersonal und ja über viele Jahre sich wohlgefühlt als Unternehmen. Und dann braucht man aber, um weiterhin adäquat wirtschaften zu können, Planbarkeit. Und auch in gewisser Weise dadurch eine Anreizpolitik vom Staat. Der Staat selber kann ja so gesehen keine Arbeitsplätze schaffen. Das machen ja die Unternehmen. Und die Arbeitnehmer arbeiten dort und letztendlich wird dadurch fließen dadurch Steuern an den Staat zurück. Und in Baden-Württemberg ist es so, das ist zumindest mein Eindruck, das sage ich natürlich auch irgendwo aus der Position der Opposition heraus, dass einfach relativ wenig passiert ist, wo man jetzt gesagt hat, gut, da schafft man für die Unternehmen Planbarkeit. Wir sind zum Beispiel, was die erneuerbaren Energien angeht, in Baden-Württemberg extrem schleppend vorangekommen nur. Also es sind in den letzten paar Jahren wirklich wenig Windräder entstanden in Baden-Württemberg. Auch beim PV-Ausbau müsste einiges mehr gehen. Und dann ist es ja zum Beispiel so, dass Unternehmen auch immer die Standortfrage als wichtigen Punkt haben. Das heißt also, wo siedle ich mich an? Wo weiß ich, dass hier wird eine Straße gebaut oder renoviert, hier wird eine Schiene instand gesetzt, hier läuft eine Stromtrasse etc. Und das legt das Land irgendwo fest und muss damit planen, damit die Unternehmen das wissen. Und dieser Landesentwicklungsplan, der liegt einfach schon ganz lange in ministerialen Schubladen und schafft es da irgendwie nicht raus, weil man den Eindruck hat, die Regierungsparteien werden sich da nicht so richtig einig. Und diese fehlende Planbarkeit ist, glaube ich, ein Problem für die Unternehmen hier in Baden-Württemberg.
Glaubst du, dass das Wirtschaftsmodell von Baden-Württemberg oder Deutschland noch tragfähig ist? Also wir erzeugen Technologie, Maschinenbau, Autos, solche Sachen und die exportieren wir in die ganze Welt. Das war das Businessmodell.
Ja, also ich gehe schon davon aus, dass das Zukunft hat. Also natürlich muss man schauen, dass man die Technologien, die in Zukunft entscheidend werden, nicht verpasst. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich einer, der eher optimistisch in die Zukunft blickt. Wenn wir uns anschauen, wie sich Deutschland entwickelt hat seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und auch seit der Wiedervereinigung, gab es ja schon häufiger den Abgesang auf unsere Industrie und dem hat Deutschland immer zuverlässig getrotzt, zum Glück. Und diese hoch innovative Kraft, die in ganz Deutschland sitzt, aber auch gerade in Baden-Württemberg, hat uns immer davor gerettet, dass wir aufgrund unseres sonstigen Mangels an zum Beispiel erdgebundenen Ressourcen den Anschluss verlieren. Und ich glaube, das kann Deutschland auch weiterhin tun. Wir haben viele Unternehmen, gerade auch in Baden-Württemberg, die sich schon vor Jahren auf den Weg gemacht haben, diese Transformation anzupacken und das auch irgendwo als Chance begreifen. Ich glaube, das kann man auch. Wenn man in ganz viele andere Länder auf der Welt schaut, da steckt man den Kopf auch nicht in den Sand und sagt, um Gottes Willen, es wird alles ganz schlimm, sondern man muss, und das würde ich auch sagen, ist als Politiker einfach super wichtig, auch einen positiven Gedanken an die Zukunft haben und kann nicht sagen, ah, es wird alles ganz, ganz schrecklich oder so, weil das hilft am Ende niemand. Ja.
Und gleichzeitig nehme ich oft ich nehme es oft wahr, dass aber genau das passiert, dass Leute jetzt gerade total negative Perspektive in die Zukunft reinhaben. Was kann man dagegen tun?
Ich verstehe, dass man Angst hat. Gerade wenn man in der verarbeitenden Industrie tätig ist, dass man sagt, man hat Angst um seinen Arbeitsplatz, weil da wahnsinnig viel dranhängt, gerade wenn man Familie hat. Und auch als Staat muss man sich fragen, was mache ich denn, wenn die ganzen Dinge, die ich für meine Bürgerinnen und Bürger tue, mir vielleicht so nicht mehr leisten kann und dann anders priorisieren muss. Aber man darf sich von dieser Angst einfach nicht blenden lassen. Wir sind nach wie vor in Baden-Württemberg aufgrund unserer Geschichte und aufgrund der bisherigen Arbeit, die man hier geleistet hat, zukunftsfähig. Und man muss es und darf es den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen auch zutrauen, dass sie diese Transformation zu einem Erfolg machen. Und ich bin mir wirklich auch sicher, dass die meisten Politiker es so sehen, aber ich würde mir wünschen, dass sie es auch mehr ausdrücken. Bei allem Streit, den man so untereinander hat, bei allem Clinch und bei aller Kritik, die man als Opposition äußert, geht es ja letztendlich allen hoffentlich darum, dass man den Wohlstand hier erhält und dass die Menschen weiterhin hier gut leben können.
Werbung! Diese Folge wird unterstützt von der Elektrostutz GmbH und Co. KG, einem Unternehmen der Firmengruppe Birk aus Ravensburg. Wir sprechen hier oft über Projekte, die unsere Stadt ein Stück besser machen. Und beim Lichterfest Ravensburg sieht man das ganz besonders. Es soll leuchten, funkeln und strahlen. Und ganz ehrlich, ohne Menschen, die sich mit Technik auskennen und Verantwortung übernehmen, bleibt es manchmal doch eher dunkel. Umso schöner, dass die Firmengruppe Birk und Elektrostutz als regional verwurzelte Partner mit dabei sind. Danke für euer Engagement und fürs Mitleuchten. Werbung Ende!
Neue Frage, neues Thema.
Gut.
Was reizt dich?
Reizen im Sinne von positiv reizen oder reizen im Sinne von macht mich fuchsig? Okay, nicht genau definiert. Also was reizt mich? Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, sind Diskussionen. Ich finde diesen ja, sagen wir mal, den intellektuellen Schlagabtausch wahnsinnig spannend und beflügelnd irgendwo. Und ich finde, er führt in der Regel auch zu einer ganz wesentlichen Fähigkeit, die man in einer Demokratie braucht, nämlich die Gewissheit, dass, wenn man sich lang genug unterhält, vielleicht sogar im Kopf der Gedanke aufkommt, die andere Person könnte ja mit ihren Argumenten doch recht haben. Und das ist ein entscheidender Faktor, damit man sich nicht ultimativ in die Haare kriegt, sondern dass man auch, wenn man hart diskutiert, danach noch zusammen sitzen kann und sich die Hand reichen kann. Ganz entscheidend.
Würde das für dich auch gelten, wenn du dich mit jemandem, der eine ultrafaschistische Einstellung hat, unterhalten würdest? Hättest du da auch diese Hoffnung, dass dann an irgendeinem Gesprächspunkt man sich kreuzt?
Ich hätte, wie bei jeder Diskussion, erstmal die Hoffnung, dass ich die andere Person überzeugen kann. Ich glaube, das Problem bei Menschen, die eine extremistische Einstellung haben, gerade bei faschistischen Gesinnungsträgerinnen und Trägern, da ist diese Bereitschaft schon längst weg. Da kann man stundenlang miteinander sprechen, es versuchen mit den besten Intentionen, aber am Ende ist diese Überzeugung, dieses Dogma, sage ich jetzt mal, so stark, dass es jedes gute Argument, das man vielleicht entgegenbringt, weggewischt wird.
Jetzt habe ich dich ja gerade gefragt, was dich reizt, und du hast mit der Positivantwort darauf geantwortet. Aber was kostet dich denn eher Energie?
Was mich Energie kostet, ist in Deutschland, glaube ich, das Thema Digitalisierung. Also ich gehöre ja zu einer Generation, die damit nicht ganz so groß geworden ist wie jetzt vielleicht die Generation Z oder die Generation Alpha. Aber ich bin da schon deutlich stärker mit aufgewachsen als zum Beispiel mein Bruder, ist mein Eindruck. Und ich glaube, dass wir in Deutschland da unfassbar zurückhaltend sind, sehr zögerlich sind und dass das uns zunehmend zum Nachteil gereicht. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass man auch da ein bisschen mehr die Chancen sieht, vielleicht einsieht, dass man mal was ausprobieren muss. Wir sehen das zum Beispiel auch gerade in der Gesundheit, dieses Thema E-Akte, E-Patientenakte, E-Rezept, E-AU und so weiter. Das hat ja alles ewig gebraucht. Man hat sich nicht umgeguckt in Baden-Württemberg, nicht in Baden-Württemberg, in Europa, wo es vielleicht andere schon erfolgreich machen, und hat sich da dran orientiert, sondern hat mal was Eigenes gemacht, weil man denkt, ja, man kriegt es irgendwie besser hin. Und letztendlich hat es lange gedauert. Es ist ein Monstrum an Schwierigkeiten. Und so richtig überzeugt scheinen die Leute davon nicht zu sein. Und deswegen werden sie es wahrscheinlich auch nicht benutzen.
Okay, also irgendwie deiner Meinung nach Deutschland, Baden-Württemberg, Digitalisierung, muss man mehr Energie rein investieren. Was heißt das für dich konkret?
Also ich glaube, dass dieses Thema der Digitalisierung auch an drei entscheidenden Punkten zu wenig mitgedacht wird. Ich glaube, die Unternehmen machen das schon längst, weil es aus der Not heraus geboren ist, weil es international einfach viel stärker ein Thema ist. Aber in Behörden, in Schulen und in Hochschulen, da ist dieses Thema noch nicht ausreichend vertreten. Also Digitalisierung und KI in Behörden und in Bildungseinrichtungen ist einfach noch nicht ausreichend angekommen. Und ich halte es auch deswegen für wichtig, weil wir ja sehen, dass neben den guten Dingen und den positiven Aspekten der Digitalisierung auch wahnsinnig viel Schlechtes damit kommt, im Social-Media-Bereich vor allem, und dass wir es unseren Kindern und dieser Generation und auch den darauf folgenden schuldig sind, dass sie adäquat im Umgang mit diesen Medien geschult werden. Und das ist Aufgabe der Bildungseinrichtungen, neben natürlich den Eltern, aber auch des Staates über die Bildungseinrichtungen.
Okay, also du sagst, in öffentlichen Stellen, in öffentlichen Bereichen, da hängt Digitalisierung hinterher. Aber warum? Was wäre deine Analyse und was kann man dann tun, um es zu verbessern?
Das ist so ein bisschen ein Mehr- oder ein gefächertes Problem. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Behörden schauen, dann finde ich, ist der Datenschutz in Deutschland extrem scharf. Also mir fällt kein anderes Land ein, wo man so streng ist, was Datenschutz angeht. Und deswegen hatte ich das ja auch vorhin gesagt, mit zum Beispiel dieser E-Patientenakte oder der E-AU.
E-AU heißt
elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, genau. Also in anderen Ländern in Europa kann man zum Beispiel auch schon digital wählen, ja. Oder hat viel mehr Verwaltungsprozesse digitalisiert, was natürlich letztlich auch den Leuten zugutekommt, die dort arbeiten, nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern. Und da funktioniert es ja auch. Aber auch da ist mein Eindruck, dass man immer versucht, es selber irgendwie hinzuwursteln und diese extrem hohen Hürden einzuhalten, was den Datenschutz angeht. Und in anderen Ländern funktioniert es irgendwie da ein Stück weit besser. Und auch diese Programme und diese Vorgänge dort müssen ja entsprechend abgesichert sein. Also ich finde, da könnten wir uns von Ländern, die da weiter voraus sind, schon mehr abschauen. Und dann auf der anderen Seite, wenn wir in unsere Bildungseinrichtungen schauen, dann ist die Frage, wie unterstützt der Staat es finanziell? Also zum Beispiel ermöglicht er es seinen Lehrerinnen und Lehrern, sich entsprechend weiterzubilden, fortzubilden, bezahlt, damit sie mit entsprechenden Geräten, entsprechenden Regeln und entsprechenden pädagogischen Mitteln ausgebildet werden, um das an ihre Schülerinnen und Schüler weiterzugeben. Und das möchte ich in Baden-Württemberg schon bezweifeln.
Was war denn dein letzter Lernmoment?
Mein letzter Lernmoment? Ich glaube, war, dass dieses Thema der Bildung, also wir hatten jetzt wirklich schon viele Podiumsdiskussionen im Wahlkampf, und das ist eine hochschwierige Sache in Baden-Württemberg oder generell in den Landtagswahlkämpfen, aber Bildung ist da ja immer mit so das wichtigste Thema, weil es die Kernkompetenz der Länder ist. Und wir hatten schon jetzt mehrere Podiumsdiskussionen, wo es zentral um dieses Thema ging. Und da gehen die Meinungen extrem auseinander. Also auch innerhalb der Fachkräfte, also Pädagoginnen und Pädagogen, können da zu ganz unterschiedlichen Schlüssen kommen, was jetzt das beste Bildungssystem ist.
Aber ist es nicht total normal, dass man zu unterschiedlichen Meinungen kommt? Also auch wenn Experten sich unterhalten bei mir auf der Arbeit, die haben meistens ganz unterschiedliche Meinungen.
Ja, wobei ich hätte nicht angenommen, dass das mit so einer Vehemenz dann ausgedrückt wird. Also okay. Es gibt wirklich da so richtig, mein Eindruck war, es gibt entweder so oder so. Also da gibt es wenig Zwischentöne. Und es ging bei dieser Thematik vor allem darum, soll man eher ein dreigliedriges Schulsystem haben? Soll man die Realschule erhalten, so wie früher? Oder soll man, wie es ja zum Beispiel von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft gefordert wird, diese neue Sekundarstufe einführen, also dass man neben dem Gymnasium eine zweite starke Säule hat, wie es auch bei der SPD im Programm steht, wo man alle andere Schulformen zusammenführt und wo man dann auch dort alle Abschlüsse machen kann. Und das wurde so unfassbar verteidigt und jeweils die andere Seite wurde, ja, muss man sagen, wirklich nicht gerne gesehen. Also das hätte ich nie erwartet, dass diese Lager so fest und auch ja, schwierig zu vereinen dastehen. Das hat mich wirklich beeindruckt.
Hast du einen Ansatz, um sie zu vereinen?
Ich denke, dass in dieser Bildungspolitik ja selten wirklich komplett Nägel mit Köpfen gemacht werden wird, weil da einfach eben diese Meinungen so stark sind und wir ja auch in Baden-Württemberg gemerkt haben, dass da immer über die Jahre so ein bisschen was verändert wurde. Und es ist so das große Versuchslabor, dieser politische Bereich, was ehrlich gesagt natürlich nicht gut ist, weil gerade für Kinder und Eltern wäre es und natürlich auch für die Beschäftigten in den Schulen gut, man hat so eine Art Schulfrieden. Und auch da hatte ja die SPD vorgeschlagen, man sucht das Gespräch zwischen verschiedenen Parteien, auch zwischen Regierung und Opposition im Landtag und macht so eine Art Schulfrieden, damit da nicht dauernd dran rumgedoktert wird. Und ich glaube, dass wenn man, es wird schwierig sein, sich auf ein System zu einigen, aber wenn man das jetzt mal gemacht hat, hoffentlich in der kommenden Legislatur, dann sollte man sich zusammensetzen und sagen, okay, wir haben das jetzt zusammen beschlossen und jetzt wird es mal eine Weile so belassen, weil sonst wird bald wieder drin rumgerührt und das kann nicht gut sein.
Okay, einfach um, jetzt mal sei es ums Ergebnis, aber auch die Beständigkeit in und für sich, sagst du, wäre hier auf jeden Fall mal ein Thema.
Ja, ganz klar. Also ich habe das selber zum Beispiel erlebt. Ich war der letzte Jahrgang, der noch die verpflichtende Grundschulempfehlung hatte. Danach fiel sie dann weg. Und wie gesagt, ich war zuerst auf der Realschule, dann auf dem beruflichen Gymnasium. Mein Bruder war auf dem Gymnasium. Und das hat sich dann sehr stark einfach über die Jahre verändert. Wenn ich dann so in der Zeit, wo ich studiert habe, zurückgeschaut habe, wie sich die Schullandschaft gedreht hat, da ist da sehr viel passiert in unterschiedliche Richtungen. Man denke nur mal an die Abschaffung des G9 und dann wieder eingeführt. Dann konnten die Schulen selber entscheiden und hin und her. Und es gab noch andere Themen. Und ich glaube, dass in keinem anderen Politikfeld so zügig und schnell und manchmal auch leichtfertig Dinge geändert werden, wie im Bereich der Bildung. Gerade da, wo ja Menschen in Ausbildung sind, Schülerinnen und Schüler, die, denke ich, schon es verdient haben, dass man sich als Politik mal einigt und da die Verantwortung übernimmt, was Dauerhaftes hinzubekommen.
Ja, das kann ich jetzt irgendwie gar nicht einordnen, ob das so ist, dass in dem Bereich die Sachen schneller geändert werden als in einem anderen. Aber lass uns vielleicht kurz bei dem Thema der Veränderung selber bleiben. Wie gehst denn du mit Veränderungen um?
Eigentlich bin ich durchaus ein Freund von Veränderung. Also Veränderung um der Veränderung willen ist natürlich nicht sinnvoll, aber mein Eindruck ist schon, wenn man ein Problem erkennt und sagt, okay, man muss dafür was tun und irgendwo was dran drehen, dann ist es schon sinnvoll, das anzupacken.
Was wäre denn für dich das größte Problem aktuell, das dich so richtig anspringt, wenn du morgens aufwachst?
Ich glaube, dass wir, jetzt muss ich wieder ein bisschen so auf mein Steckenpferd zurückkommen, und das ist nun mal diese Gesundheitssache. Da merke ich das schon, wo ich im Studium war und jetzt auch, wo ich arbeite, dass da wahnsinnig viel im Argen liegt, weil, wenn man sich anschaut, ist die Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem in Deutschland relativ niedrig, obwohl wir wahnsinnig viel Geld für unser Gesundheitssystem ausgeben. Also die USA sind noch vor uns und auch die Schweiz ist in dem Bereich, aber wir geben dann noch extrem viel Geld dafür aus. Und trotzdem sind die Menschen damit nicht so richtig zufrieden. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass man den Eindruck hat, man muss auf alles unfassbar lange warten und die Bedürfnisse werden nicht so richtig bedient, die die Leute haben. Die möchten einfach, dass, wenn sie Sorge haben, ein Problem haben, es vielleicht selber auch nicht so einschätzen können, dass dann schnell jemand über etwas drüber schaut und sagen kann, okay, das ist jetzt nichts Großes oder das ist schwierig, da müssen wir sofort aktiv werden. Und gerade auf dem Land fördert man, glaube ich, dadurch, dass der Hausarzt zumacht, dass vielleicht auch das Krankenhaus wegfällt, dass eine Notfallpraxis nicht mehr da ist, diesen Eindruck, dass man irgendwie abgehängt wird. Und das halte ich für extrem gefährlich, weil medizinische Versorgung einfach ein Grundpfeiler ist der Daseinsvorsorge, die der Staat liefern sollte. Und es gibt Konzepte, um das zu lösen und zu verbessern. Und auch da ist es irgendwo eine Chance. Wir sagen, okay, wir haben vielleicht weniger Ärztinnen und Ärzte im System aus verschiedenen Gründen, da müssen wir das anders irgendwie organisieren. Das Problem hatten andere Länder ja auch schon und die haben sich auch was einfallen lassen. Früher gab es zum Beispiel, was das nannte sich Gemeindeschwester. Das gab es mal, das ist ein Konzept, das ist jetzt nichts Hochinnovatives, das gab es früher schon mal. Und es war einfach eine Person, die medizinisch ausgebildet war, die sich gekümmert hat, die mal geschaut hat, wie ist der Zustand von Leuten, die dort anrufen und muss man da tätig werden oder kann man noch abwarten. Und es schont einerseits unfassbar Ressourcen und auf der anderen Seite wertet es einen super wichtigen Berufsstand auf, nämlich die Pflege. Und zum Dritten sorgt es dafür, dass Leute den Eindruck haben, es wird nach ihnen geguckt und man kümmert sich um ihre Belange. Und es gibt viele Dinge, die mir jetzt in diesem Landtagswahlprogramm von der SPD gut gefallen, aber diese Gemeindeschwester Plus, so haben wir es bei uns im Programm genannt, der, würde ich sagen, etwas korrektere Begriff, den man auch in der Forschung verwendet, ist Community Health Nurses. Das ist schon ein Meilenstein, den sehe ich da richtig gerne drin und der würde mir, glaube ich, auch viele Sorgen, was unser Gesundheitssystem betrifft, nehmen.
Okay, also dein Hauptthema, wenn ich das zusammenfasse, dein Hauptproblem, was du siehst, wo wir ja gerade über das Thema Veränderung kommen und Probleme erkennen, okay, dann wäre dein Hauptthema, dass dafür, dass wir eben die Summe X an Geld im Gesundheitssystem ausgeben, dafür aber die Zufriedenheit, auch die gefühlte Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger am Ende des Tages zu niedrig ist.
Ja, weil ist ja so ein Symptom ist, sage ich jetzt mal, von der Thematik, die wir, glaube ich, alle ein bisschen spüren, dass dieses Vertrauen in staatliche Organisationen, Prozesse, Abläufe in gewisser Maßen deutlich abgenommen hat. Und dass deswegen vielleicht auch die Leute zusehends sich von populistischen Meinungen beeinflussen lassen, weil das ist ja eine total verfängliche Sache, wenn wir ein kompliziertes Problem haben, das aber vielen Leuten auffällt, das die Leute direkt betrifft, und das ist zum Beispiel die Gesundheitspolitik, dann kommt jemand um die Ecke und sagt, ich habe da eine ganz einfache Lösung und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum die ganzen anderen da noch nicht draufgekommen sind und wenn ich dann am Drücker sitze, dann mache ich das so und dann wird auf einmal alles besser. Und das ist natürlich total gefährlich, weil es wird so nicht funktionieren. Und dann muss man Konzepte bieten als demokratische Parteien, wie man diese Probleme, die die Leute offensichtlich stören, versucht zu verbessern.
Du hast schon so eine halbe Antwort gegeben auf die Frage, die ich dir jetzt stelle, aber Ich habe den Gedanken aufgemacht, vielleicht ist da noch mehr dahinter. Was glaubst du, warum nimmt denn das Vertrauen in den Staat ab?
Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir uns als Gesellschaft immer mehr in gewissen Blasen bewegen. Also wir haben unser Umfeld, wo zum Beispiel auch unsere politische Ansicht in der Regel bekannt ist und auch geschätzt oder zumindest jetzt nicht als super negativ angesehen wird. Und darüber hinaus haben wir aber immer weniger so eine Durchmischung dieser verschiedenen Blasen in unserer Gesellschaft. Also früher hatte man das ja noch verstärkt durch Vereine zum Beispiel oder andere Dinge, wo sich jung und alt, reich und arm, verschiedene Berufsstände getroffen haben und miteinander gesprochen haben. Und es gab ein verbindendes Element, zum Beispiel Sport oder Radfahren oder keine Ahnung was. Und über dieses verbindende Element hat man die Gelegenheit gehabt, miteinander zu sprechen. Und mein Eindruck ist, dass es das immer weniger gibt und man differenziert sich dann in diese Blasen aus, wo man auch weniger Verständnis hat für die andere Seite. Und dann ist der Mensch einfach ja auch so gepolt, dass er dann vor allem auch mal nach sich schaut. Und das muss man einfach vermeiden. Und da sind dann auch wieder die demokratischen Parteien in der Verantwortung, Politik für die breite Masse zu machen, damit die Leute sich solidarisieren können miteinander und mit der Politik. Und ich glaube, auch immer wieder haben die Leute den Eindruck, dass Politiker weniger miteinander reden, als sie sollten und zu Lösungen kommen, die irgendwie praktikabel erscheinen. Alles wird im Kontakt mit dem Staat irgendwie komplizierter, haben die Leute den Eindruck. Und ich glaube, da kann man viel machen. Ich glaube, man kann viel vereinfachen.
Mit welchem Politiker oder Politikerin hast du in letzter Zeit geredet, die weit außerhalb deiner Bubble ist? Und was hast du da so mitgenommen?
Gestern Abend war ich kurz was essen, weil ich keine Lust hatte zu kochen. Das passiert nicht so häufig, weil ich eigentlich sehr gerne koche, aber gestern Abend war es so. Und da war ich in einer Vesperstube, wo ich hin und wieder mal hingehe, und da war brechend voll. Also eigentlich hatte ich gehofft, dass ein bisschen weniger los ist, weil ich eigentlich meine Ruhe haben wollte, aber so war es dann eben mal. Und da hatte ich vor schon relativ langer Zeit mal, durch Zufall bin ich mit jemandem ins Gespräch gekommen, der von der CDU ist, der auch in seiner Gemeinde für die CDU im Stadtrat sitzt. Und er war gestern Abend auch wieder da und hat dann mich angesprochen, weil er gesagt hat, er sieht mich hin und wieder auf diesen Wahlplakaten und er sieht es gut, dass ich mich engagieren würde und so. Und dann bin ich auch mit seinen Freunden, die da saßen, ins Gespräch gekommen, die, denke ich mal, eine ähnliche politische Meinung hatten wie er. Und das war kein langes Gespräch, aber es war ein total fröhliches Gespräch. Und ich bin mir sicher, dass wir bei ganz vielen zentralen politischen Themen nicht einer Meinung wären. Aber gestern, wir haben uns die Hand gegeben, wir haben miteinander gelacht, es war witzig, es war total angenehm. Ich habe mich willkommen gefühlt und ich glaube, auch die haben sich von mir jetzt nicht irgendwie eingeschüchtert gefühlt oder sonst irgendwas. Und das fand ich richtig, richtig gut. Es hat mir gefallen.
Wenn es da jetzt total Gegenwind gegeben hätte bei diesem Gespräch gestern Abend, was macht es mit dir? Wie gehst du mit Gegenwind um?
Das kommt so ein bisschen auf den Gegenwind an. Also ich glaube, wenn ich den Eindruck habe, er ist gut begründet, dann ist es mir peinlich, weil ich mit der Nase drauf gestoßen werde, dass ich vielleicht was Doofes gesagt habe. Und das, auch wenn das jedem Menschen mal passiert, möchte man das ja eigentlich nicht. Aber es passiert nun mal hin und wieder. Und dann finde ich es eigentlich auch gut, wenn die Leute einem sagen, da ist was nicht rund gelaufen. Auf der anderen Seite, wenn ich den Eindruck habe, ich werde kritisiert oder da wird jetzt Wind gemacht, einfach nur, weil man dagegen gehen will, dann werde ich, glaube ich, eher bockig. Also dann kann ich das sagen, aber wenn ich dann immer noch den Eindruck habe, dass das in eine falsche Richtung läuft, dann würde ich mich, glaube ich, aus so einem Gespräch auch irgendwann zurückziehen, weil dann hat es ja keinen Wert offenbar, sich mit der anderen Person jetzt weiter zu unterhalten, leider.
Wie können wir denn gesellschaftlich mit dem ganzen Hass und der Hetze im Netz umgehen?
Boah, im Netz ist schwierig. Ich glaube, dass man da versuchen kann, mit den Leuten zu diskutieren. So richtig ertragreich scheint es in der Regel nicht zu sein. Viele dieser Profile, die ja richtig übel sind, sind auch einfach Trolls. Also irgendwie ferngesteuerte Armeen an Bots, die dann Blödsinn kommentieren, teilweise auch wirklich üble Sachen. Und da sehe ich natürlich die Strafverfolgungsbehörden in der Pflicht. Und dann ist es aber so, dass ich schon auch der Meinung bin, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Und wenn Leute sich da entsprechend äußern und denken, sie sind unangreifbar und können deswegen da Dinge sagen, die sie vor ihrer Mutter niemals sagen würden, dann muss auch da die Möglichkeit bestehen, dass man die Leute anzeigt und entsprechend verfolgt und dafür auch belangt. Also das, was man auf der Straße nicht zu jemand anders sagen würde, das darf man im Internet auch nicht.
Ja, gut, aber das kann man ja. Also ja, das darf man ja auch schon heute nicht.
Das ist richtig, ja. Aber ich glaube, dass der Diskurs ja ganz häufig ohnehin schon vergiftet ist. Also wie gesagt, auch da glaube ich, dass diese verschiedenen Blasen versuchen müssen, wieder mehr miteinander zu sprechen und dass diese Vorurteile, die man vielleicht auch übereinander hat, ja, was weiß ich, alter weißer Mann versus vielleicht junge linke Frau, damit die sich unterhalten können an so Stellen in der Gesellschaft, wo es eine Überschneidung gibt und dass durch diesen Kontakt dann vielleicht beiden bewusst wird, dass die andere Seite vielleicht in vielerlei Hinsicht gar nicht so weit ist von der eigenen Ansicht. Und das tut einer Gesellschaft immer gut.
Du hast jetzt gesagt, dein Hauptthema ist natürlich Gesundheitspolitik, aber du hast auch jetzt dem Thema Digitalpolitik im weitesten Sinne irgendwo mit eingebracht. Drum hätte ich da eine Nachfrage zu deinem Standpunkt. Würdest du sagen, dass zum Beispiel öffentliche Einrichtungen, wie du vorhin so ein bisschen klassifiziert hast, ja, Verwaltung im Gesundheitsbereich oder Schulen und so, sollten die nicht eigentlich nur Open-Source-Software verwenden? Aus dem Stichwort digitale Souveränität heraus?
Ja, ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Also ich denke mal, da ist viel Potenzial da, aber letztendlich gibt es, denke ich, auch Ecken, wo ein Open-Source-Programm vielleicht nicht so zielführend ist, wie man das braucht. Und wo vielleicht auch nicht die Regelungen so umgesetzt werden, wie man es braucht. Also ich hatte vorhin sehr auf den Datenschutz geschimpft. Aber natürlich muss man auch in den Bereichen, wo es extrem wichtig ist, wo es hochsensible Daten sind, die man verarbeitet, schauen, dass der Datenschutz entsprechend gewährleistet ist.
Ja, und genau dafür ist ja Open Source das absolut beste Code-Level, sage ich mal, weil einfach alle den Quellcode einsehen können und wirklich genau kontrollieren können, was mit den Daten passiert, was ja eben genau bei Nicht-Open-Source-Code genau nicht der Fall ist. Mhm. Weil da sichern dir ja nur Verträge zu, das, was so zu sein hat, wie es dann wirklich ist. Who knows? Weil mit dem Landeswahlkampf hat es vielleicht gar nichts zu tun, aber allgemein beschäftige ich mich aktuell viel und werde auch oft von Leuten darauf angesprochen. Das Thema digitale Souveränität, wie abhängig sind wir eigentlich als Deutschland, dementsprechend auch als Baden-Württemberg und sogar als Ravensburg, von ausländischen Softwareherstellern. Mhm. Wenn die es immer alle gut mit einem meinen, hey, dann ist ja alles knuffig. Wenn die das aber nicht mehr so gut mit einem meinen, dann kann man so viele Datenschutzverträge haben, wie man will. Die können trotzdem die Dinge mit den Daten tun, die sie tun wollen. Da sehe ich ein echtes Thema.
Ja, ich glaube, es ist auch gar nicht so uninteressant in Baden-Württemberg, aufgrund dieser Sache mit Palantir, die jetzt passiert ist. Also Baden-Württemberg hat sich ja sozusagen, hätte sich da dagegen stellen können, dass man Palantir erwirbt und mit Palantir arbeitet, aber hat sich letztendlich entschieden, diesen Weg mitzugehen Und einerseits ist es eine...
Weil man hat die Software gekauft und danach politisch nicht entschieden, sie halt einfach dann doch nicht zu verwenden, obwohl man es bezahlt hat.
Genau. Also Geld ist das eine, aber der politische Wille, es vielleicht doch zu lassen, ist der andere. Ich halte auch grundsätzlich eher wenig von zum Beispiel, also es ist ja eine Software, die unfassbares Überwachungspotenzial mit sich bringt. Also die, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, das sage ich ganz offen und ehrlich, aber so wie ich es mitbekommen habe, sind die Möglichkeiten damit zur Überwachung extrem groß und auch zur Auswertung ja sehr gut. Also es bringt ja nichts, wenn ich einfach nur überwache, ich muss das Ganze ja auch entsprechend auswerten und da scheint Palantir ja auch gut drin zu sein. Und es ist einfach dann ja schwierig, weil wir einerseits, wie du ja vorhin gesagt hast, keinen Einblick drin haben, wie funktioniert es und wie werden diese Daten wirklich verarbeitet und entschlüsselt, zusammengefasst etc. Und auf der anderen Seite ist es halt ein Unternehmen eines Menschen, zumindest mit großer Beteiligung von Peter Thiel, den es meiner Meinung nach politisch nicht zu unterstützen gilt. Ganz klar. Und da fand ich schon schade, dass sich Baden-Württemberg sich dafür entschieden hat, diese Software oder von ihr Gebrauch zu machen.
Ja. Ich habe da schon auch so die Vertrauensfrage, so ein bisschen für mich persönlich, ja. Und deshalb habe ich jetzt nachgefragt, was deine Meinung dazu ist, wenn du dich jetzt ja gerade schon mehrfach zum Thema Digitalpolitik am Rand so ein bisschen geäußert hast. Ja.
Ja, Digitalpolitik ist ja vor allem auch irgendwo Bürgerrechtspolitik. Ich meine, das ist ja immer ein Argument der Bürgerrechtsbewegung, dass man kann jede Einschränkung der Freiheit von Bürgerinnen und Bürgern mit mehr Sicherheit begründen. Ja, mehr Videoüberwachung, mehr Überwachung von Chatverläufen und so weiter. Aber es wird nie dazu kommen, egal wie viel wir überwachen, dass alles ausbleibt an schlimmen Dingen in der Gesellschaft. Das ist leider unmöglich. Und dann muss man sich schon fragen, entscheidet man sich jetzt für dieses, für den Weg der Scheinsicherheit und gibt damit dem Staat ein wirklich vollumfängliches Werkzeug an die Hand. Zum Beispiel gibt es ja auch die Forderung nach mehr Videoüberwachung in öffentlichen Bereichen. Und da muss ich einfach sagen, das ist alles so lange, ja, soweit okay, solange wir eine demokratische Regierung haben. Aber wenn das je, und da sage ich wirklich alles davor, nicht mehr passiert und dann haben entsprechende andere Gruppierungen diese Möglichkeiten, dann ist es richtig, es ist noch problematischer. Und diese Gewissheit, die muss man bei so einer Fragestellung immer mitbedenken. Und deswegen halte ich es für einen Fehler, dass wir Palantir erworben haben und auch einsetzen wollen.
Also heißt im Endeffekt, wenn wir jetzt Tatsachen schaffen, und das, dann bereiten wir im Zweifel vor, dass der Weg für eine autokratische Regierung vielleicht einfacher werden könnte, im extremen Konjunktiv gesprochen, aber
also wir nehmen uns auf jeden Fall Werkzeuge zur Hand, die in den falschen Händen großes Schadenspotenzial haben. Und das wird, glaube ich, häufig vergessen bei der Debatte.
Was wäre denn im Zweifel wichtiger, die individuelle Freiheit oder das, was für die Gemeinschaft funktioniert?
Individuelle Freiheit. Also ich denke, dass wir in Deutschland auch durch unser Bildungssystem dafür sorgen, dass Menschen hier in diesem Land in Freiheit leben können. Wenn wir in andere Länder schauen, wo die Lebensbedingungen gut sind, aber die Freiheit teilweise schwierig abläuft, dann würde ich mich immer dafür entscheiden, in Deutschland und mit der Freiheit zu leben, die wir hier haben.
Okay, nochmal eine kleine neue Frage. als Politiker entscheidet man ganz oft auch etwas, was mit Geld zu tun hat. Du bist jetzt ja aktiver, ehrenamtlicher Politiker hier im Stadtrat, kandidierst jetzt gerade für den Landtag. Was ist denn Geld für dich?
Eine endliche Ressource.
Okay.
Also es ist wie Engagement oder wie Energie, einfach eine Ressource, die für uns ja nicht ohne Ende verfügbar ist. Und ich glaube, dass da auch der größte Unterschied zwischen Parteien herrscht, wie sie priorisieren wollen, wo man vor allem Geld einsetzt, das wir zur Verfügung haben, das uns über Steuern zur Verfügung gestellt wird. Und diese Priorisierungsfrage ist letztendlich, glaube ich, das, was für viele Wählerinnen und Wähler dann auch entscheidet, wo sie ihr Kreuz machen.
Okay, aber ist es so, dass Geld wirklich eine endliche Ressource ist?
Man kann natürlich ohne Ende Schulden aufnehmen, aber die wird man in der Regel zurückzahlen müssen. Ich meine, wir haben in Baden-Württemberg oder generell ja in Deutschland eine sehr restriktive Haltung, was das Ausgeben von Geld angeht, das wir in Anführungsstrichen nicht haben. Also Schulden aufnehmen ist extrem konservativ in Deutschland, der Blick da drauf. Aber wir haben zum Beispiel auch bei uns im Programm stehen, und da stehe ich auch dahinter, dass ja der Staat, wenn er Schulden aufnimmt und zum Beispiel in die Wirtschaft reingibt über Anreizpolitik, um jetzt zum Beispiel ganz konkret in Baden-Württemberg zur Unterstützung der Transformation, zur Sicherung von Arbeitsplätzen im Land.
Transformation zu was?
Transformation der Industrie. Also okay. Eine Industrie, die in Baden-Württemberg, du hast es ja vorhin erwähnt, bisher sehr auf den Verbrenner ausgerichtet war und auf andere fossile Technologien, dass da eine Transformation erfolgen kann. Und da haben wir bei uns im Programm eine Transformationsmilliarde stehen, die der Staat in die Hand nehmen soll, um entsprechend Unternehmen zu unterstützen. Und zum Beispiel durch Infrastrukturprojekte. Und dass dafür dann aber auch Standortgarantien gegeben werden sollen. Das heißt, die Wertschöpfung dieser Investitionen, die soll im Land verbleiben durch Arbeitsplätze. Und die Hoffnung dahinter ist natürlich, und das muss man auch so ehrlich sagen, dass es eine Hoffnung ist, dass durch diese Investition und dann ein daraus folgendes Wirtschaftswachstum mehr Geld zurückkommt, als man eingesetzt hat. Und dann ist Schulden machen, zuerst mal Schulden machen, aber es soll ja am Ende dazu führen, dass es einen Gewinn bringt, sowohl für den einzelnen Arbeitnehmer, die einzelne Arbeitnehmerin, als auch für ein Unternehmen, als auch für den Staat letztendlich.
Ich frage das deshalb nach, weil ich glaube, man kann ganz gut beobachten, dass andere Länder, zum Beispiel auch China oder so, ganz aggressiv, auch die USA, mit Subventionen, aber halt auch mit dem Gegenbeispiel mit Zöllen, ganz aggressiv auch unsere Wirtschaft in Baden-Württemberg und auch die in Ravensburg direkt unter Druck setzen und angreifen. Und ich frage mich dann immer, wie wären wir uns da dagegen, gegen diesen Angriff so, ja?
Ich denke, wie gesagt, dass wir da auch mutig sein müssen. Also es wird mit kleinen Lösungen leider so umfangreich nicht gehen. Wir stehen da schon sehr unter Druck, du hast es erwähnt. Aber ich finde es schon in Ordnung, dann an der Stelle als Staat auch zu sagen, wir nehmen Schulden auf, nehmen Geld in die Hand, investieren entsprechend in unser Land und versuchen dadurch die Wirtschaft so zukunftsfähig zu machen, dass der Wohlstand auch im Land verbleibt. Und dass man auch diesem Druck, den du angesprochen hast, der aus diesen anderen Nationen kommt, was Entsprechendes entgegenzusetzen hat. Das ist natürlich auch eine Frage, wie man das in ganz Europa handelt, auch innerhalb der Europäischen Union, ob man sich da jetzt ins Boxhorn jagen lässt oder ob man als Staatenfamilie in Europa sagt, wir müssen uns nicht verstecken mit unserer Wirtschaft und vor allem auch mit unseren Grundwerten, unseren Freiheitsrechten, unserer, ja, unserem Grundwert der Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Wir haben was zu bieten und daraus machen wir auch was.
Du meinst, es gibt eine größere Attraktivität als nur die wirtschaftliche Attraktivität?
Ja, ich denke schon.
Die EU ausstrahlt zum Beispiel.
Also wenn sich Menschen fragen, wo wollen sie leben, dann hat es ja nicht nur mit der wirtschaftlichen Komponente zu tun, sondern auch mit anderen Aspekten. Und da hat Europa auch noch richtig viel zu bieten. Und Deutschland und Baden-Württemberg natürlich auch.
Wir beamen uns mal 10 Jahre in die Zukunft, weil wir hatten es jetzt ja gerade von Investitionen. In 10 Jahren sitzen wir wieder hier und sprechen darüber. Und wir sagen, ach, vor 10 Jahren, also heute, da haben wir so eine schöne Investition getätigt als Land Baden-Württemberg. Welche Investition war das denn?
Ich glaube, die wichtigste Investition ist die in Bildung. Wir haben in Baden-Württemberg sehr, sehr teure Kitas. Ich hatte es am Anfang des Podcasts ja schon gesagt, das ist ein Dauerbrenner-Thema der SPD, dass wir einfach wollen, dass man von der Kita bis zum Master oder zum Meister kostenlos Bildung erfahren kann. Es ist ein Aufstiegsversprechen, das die Sozialdemokratie schon immer hatte, dass man mit Bildung sich ein besseres Leben aufbauen kann. Und ich finde es gut und richtig, dass der Staat sagt, das muss kostenfrei sein. Und deswegen muss es auch in Baden-Württemberg möglich sein, wenn wir in andere Bundesländer schauen, ist es auch möglich, dass man gebührenfrei in die Kita geht. Und wir haben zum Beispiel auch bei uns im Programm dieses verpflichtende letzte Kita-Jahr stehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel als Staat sagen, wir wollen, dass alle Kinder ins letzte Kita-Jahr gehen, verpflichtend, dann müssen wir es auch bezahlen. Und dann ist es so, dass wir, das habe ich auch noch nie verstanden, ja zum Beispiel Ausbildungsberufe haben, wo Menschen zahlen müssen, dass sie Bildung erhalten. Also zum Beispiel bei der Physiotherapie oder bei der Logopädie oder bei anderen schulischen Ausbildungen. Also da muss das Schulgeld entfallen, das muss weg, damit die Leute diese wichtigen Berufe auch erlernen können, auch wenn sie vielleicht das Geld dazu nicht haben. Und was ich auch für einen riesigen Fehler gehalten habe, war Studiengebühren für Zweitstudiengänge und Menschen aus Drittstaaten einzuführen. An einem Land, das international so angebunden ist durch seine Wirtschaft, ist es ein Innovationshemmnis, das wir uns so nicht leisten können. Und da kommt jeder Euro zurück, den wir da reinstecken.
Also das heißt, du würdest hier tatsächlich Bildung als Investition, weil eine Investition ist ja dadurch geprägt, dass sie eine Rendite erzeugen wird. Und du sagst, das würde sie tun. Mit den Kitas, was kostet denn aktuell so ein Kita-Platz?
Das hängt von der Gemeinde ab, in der okay. man lebt. Also ist sehr unterschiedlich. Das hängt natürlich auch davon ab, wie reich die Gemeinde ist, wie viel Geld sie dafür einsetzt, wie viel man zuschießt. Es gibt ja Gemeinden, die selber Träger sind. Es gibt kirchliche Träger. Aber Baden-Württemberg hat mit die höchsten Kosten für Kita-Plätze. Also da kann man dann schon mal zwischen 600 und 800 Euro
pro Monat pro Kind.
Ja, genau. Also wenn man mehr Kinder, soweit ich weiß, wenn man mehr Kinder in die Kita schickt, dann ist die Staffelung nicht ganz so scharf. Aber bei einem Kind kann das gut und gerne mal bei 600 bis 800 Euro anfangen. Es gibt natürlich aber auch Gemeinden, wo es weniger ist. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass die der Personalschlüssel in den Kitas entsprechend hoch sein soll. Die Qualität der Erziehung und der Bildung, die ja in Kitas stattfindet, soll ja auch entsprechend hoch sein. Und die Leute, die dort arbeiten, sollen ja entsprechend gut bezahlt werden. Das hat man ja auch gemerkt, dass die Abschlüsse in den Tarifverträgen nochmal deutlich angezogen haben. Da freue ich mich auch drüber, das finde ich auch gut. Aber die Kommunen ächzen natürlich unter diesen Kosten, weil sie ganz viele andere Dinge noch bezahlen müssen. Und auf der anderen Seite von dem großen Kuchen der Einnahmen, den wir haben, ein relativ kleines Stück nur abbekommen. sitze ja selber im Gemeinderat und ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, wo sich alle Fraktionen einig sind, dass der Druck, der auf den Kommunen lastet, sehr hoch ist, weil wir viele staatliche Aufgaben übernehmen und dafür einen unverhältnismäßigen kleineren Teil des Geldes bekommen.
Was könnte man da ganz konkret tun, um das zu verbessern?
Also einerseits muss man in Zukunft sagen, wenn der Bund oder auch das Land etwas machen möchte, also etwas verändern möchte, Geld ausgeben möchte, dann muss er es auch gänzlich refinanzieren. Also wenn man, das ist dieser bisschen reißerische Satz, wer bestellt, der bezahlt, aber ich denke schon, dass das wichtig ist. Man kann nicht sich für etwas schmücken, was dann letztendlich die Kommunen bezahlen müssen. Das finde ich nicht in Ordnung. Und dann muss man natürlich schauen, ob von den Einnahmen, die der Staat erhält, und damit meine ich jetzt nicht nur den Bund, sondern generell auf allen staatlichen Ebenen, muss man sich anschauen, wie ist die Aufgabenverteilung und muss man nicht den Kommunen mehr von diesem Anteil zusprechen. Und dann das ist natürlich ein sehr kontroverses Thema, aber die SPD hat jetzt einen Vorstoß gebracht, ist das Thema der Erbschaftssteuer. Der Vorschlag liegt jetzt auf dem Tisch. Es ist ein Vorschlag, der vor allem dazu dienen soll, die Kommunen zu entlasten. Es ist Geld, das vornehmlich den Kommunen zugutekommen soll. Ich halte diese Grenze, diese Freibetragsgrenze von 5 Millionen für etwas niedrig, gerade so ein, teilweise auch schon kleinere Handwerksbetriebe wären davon schon betroffen. Über die Grenze und die genaue Ausgestaltung kann man sich noch unterhalten, aber dass große, sehr große Erbschaften anders und auch mehr besteuert werden, das finde ich, ist schon auch ein wichtiger Punkt.
Magst du diesen Vorschlag vielleicht kurz einmal skizzieren? Den hat jetzt nicht jeder so direkt vor Augen.
Ja, also ich kann es gerne grob skizzieren, weil eigentlich ist es eine Frage der Bundespolitik. Also da hat
ja, und am Ende hat es halt direkt eine Auswirkung auf die Kommunal- und auf die Landespolitik.
So ist es.
Und deshalb habe ich auch in anderen Podcasts dieses Thema besprochen.
Ja. Ja. Also
jetzt die Autobahngeschwindigkeit hat jetzt keine so direkte Auswirkung.
Stimmt, ne? Stimmt. Also der Vorschlag, der aktuell auf dem Tisch liegt, ist, dass man bei Einkommen oder dass es sozusagen einen Lebenszeitbetrag gibt, den man erben kann, der bei 1 Million liegt und 900.000 durch zum Beispiel eine Erbschaft auf eine Immobilie entfallen und 100.000 dann auch auf Barschaften oder anderes. Und dass bis zu diesem Betrag alles erbschaftssteuerfrei sein soll. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel man das Haus der Großmutter erbt oder auch der Eltern oder wie auch immer und es fällt unterhalb diesem Betrag, dann ist das komplett steuerfrei. Und das führt natürlich dazu, dass diese Wertschöpfung, diese Lebensleistung, die vielleicht auch die Generationen davor erbracht haben, auch weiterhin in der Familie verbleiben kann. Genau. Und auf der anderen Seite sagt man, zum Beispiel bei Unternehmensüberführungen ist es ja aktuell so, dass wenn jetzt bei sehr, sehr großen Unternehmen, wenn die von einer auf die nächste Generation übergehen, dann verschiebt man entsprechendes Vermögen der erbenden Generation in zum Beispiel Kapitalanlagen oder andere Dinge von Wert und hat dann sozusagen keine Möglichkeit, im Rahmen der Bedarfsprüfung diese Erbschaftssteuer, die anfallen würde, zu bezahlen, und deswegen entfällt sie dann. Also das ist ja das Problem, warum diese großen Erbschaften aktuell nicht so stark besteuert werden, aber ich sage jetzt mal im Vergleich dazu kleinere Erbschaften deutlich verstärkt. Also jetzt zum Beispiel, gerade wenn man ein Haus erbt von seinen Eltern oder so. Und da hat die SPD gesagt, es soll einen Freibetrag von Unternehmensüberführung geben, der bei 5 Millionen liegt, und alles, was darüber liegt, soll prozentual besteuert werden, und man kann aber, wenn jetzt dadurch zum Beispiel die Existenz des Unternehmens bedroht werden würde, kann man über viele Jahre Stunden oder auch andere Sachen gegenrechnen lassen.
Okay, und da hat jetzt jemand seinen Betrieb aufgebaut und hat da 20, 30 Jahre lang sein Leben im Endeffekt rein investiert und will das jetzt übergeben. Der Betrieb hat aber mittlerweile 300 Mitarbeitende, sage ich jetzt mal. Es ist kein Weltkonzern, aber hat schon eine relevante Größe irgendwie. Mhm. Der ist bestimmt deutlich über 5 Millionen, vielleicht auch über 10 Millionen, ich weiß es nicht, was wert. Kannst du verstehen, dass es da so ein Unrechtsgefühl dann da auch gibt?
Ja, das kann ich, also im ersten Moment kann ich das schon verstehen. Aber wie gesagt, auch über die Höhe dieser 5 Millionen, ich halte die für zu gering. Da wird ja nicht nur jetzt, was weiß ich, irgendwelches Barvermögen angeschaut, ja, sondern der ganze Betrieb an sich, wie viel ist das wert? Und wir haben gerade in Baden-Württemberg auch ja zum Glück wahnsinnig viele kleine und mittelständische Unternehmen. Also über die Höhe dieses Betrags muss man auf jeden Fall noch sprechen. Ich halte ihn für zu gering.
Okay.
Ja, ich finde, er müsste höher sein. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist aber auch, dass ja natürlich die Person oder die Familie, die sowas aufgebaut hat, einerseits am Erfolg des Unternehmens beteiligt ist, andererseits sie ja aber auch viele Mitarbeitende hatte, die am Unternehmenserfolg beteiligt waren. Und wir sehen, dass in Deutschland ein unfassbar großer Teil des Vermögens, das in Familien oder das im privaten Vermögen besteht, vererbt wird. Also das ist ja auch nichts, was irgendwie zurück in die Wirtschaft geht oder wie reinvestiert wird, sondern das erstmal sozusagen da verhockt. Und diese Problematik der Ungleichheit in der Gesellschaft wächst einfach. Also die Erbmassen werden immer größer. Und ich verstehe, dass gerade bei kleineren Unternehmen da schnell der Eindruck aufkommt, man möchte irgendwie gängeln, aber bei sehr großen Vermögen halte ich es schon für richtig, sie adäquat zu besteuern.
Ich versuche ja immer sehr kritische Nachfragen in diesem Podcast zu stellen. In dem Fall kann ich das nicht, weil ich der gleichen Meinung bin. Und drum würde ich die nächste Frage aufmachen. Wir denken mal, in 5 Jahren, die Legislaturperiode, die aktuell anstehende, die ist beendet. Was ist denn dann besser geworden als heute?
Das hängt so ein bisschen davon ab, wer regiert, würde ich sagen. Also das wissen wir jetzt noch nicht. Und meine Hoffnung wäre, dass es so ein bisschen mehr ein erkennbares Ziel der Landesregierung gibt. Also für mich war es jetzt in den vergangenen knapp 10 Jahren nicht so, dass so eine richtige, wie soll man sagen, Perspektive dauerhaft verfolgt wurde für Baden-Württemberg. Mir fällt, und ich bin ja durchaus politisch interessiert, jetzt kein einziges richtig großes oder aufsehenerregendes oder zukunftsweisendes Projekt der Landesregierung ein. Könnte ich keins nennen. Also, und das finde ich so ein bisschen schade. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ja eigentlich zwei Partner miteinander reagiert haben, die, wo ja auch schon damals viele gesagt haben, da hätten sie jetzt nicht erwartet, dass die erstmal zusammengehen. Ich habe es auch damals für einen Fehler gehalten, zu Beginn dieser Legislatur, dass man erneut mit der CDU koaliert hat. Man hätte ja auch eine Ampel bilden können. Die Mehrheit dafür wäre da gewesen. Da hat man sich dagegen entschieden. Das habe ich als sehr schade empfunden. Ich glaube, da hätte man durchaus progressivere Politik mitmachen können. Hat ja zum Beispiel auch in Rheinland-Pfalz jetzt gut funktioniert. Und jetzt wird man schauen, was nach der Wahl rauskommt, welche Koalition sich bildet, welche Menschen in der Landesregierung sitzen und Verantwortung übernehmen. Aber ich hoffe einfach, dass die Bereiche, wo ich den größten Investitionsbedarf sehe, und das ist einfach Gesundheits- und Bildungspolitik, dass da mehr wieder priorisiert wird und dass es auch weniger Streit gibt in der Landesregierung.
Jetzt stellen wir uns mal vor, die SPD hätte da einen größeren Anteil dran. Was geht dann da aufs Konto der SPD?
Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wer Spitzenkandidat ist bei der SPD, dann ist es ja Andreas Stoch, der war schon mal Kultusminister in Baden-Württemberg. Und ich denke, dass es, wenn wir nochmal in diese Position kämen, Teil der Landesregierung zu sein, dass man dann schon schauen würde, dass gerade weil man sich es ja jetzt so auf die Fahnen schreibt, man hat da einige Wahlversprechen gemacht, man hat gerade beim Thema Bildung sich viel vorgenommen und die Wählerinnen und Wähler fragen am Ende einer Legislatur zu Recht immer, ja, was habt ihr denn jetzt umgesetzt von dem, was ihr damals versprochen habt? Und jetzt würde ich, also wenn ich jetzt nochmal Landtagskandidat wäre in 5 Jahren, die SPD wäre in der Regierung gewesen und man fragt mich diese Frage, die ja schon auch häufig kommt, was ja auch gut so ist, dann würde ich gerne sagen können, wir haben das, das und das gerade in der Bildungspolitik umgesetzt und haben dafür gesorgt, dass da mehr Leute auch mit kleinem, geringem Einkommen zuverlässig Bildung genießen können und dadurch Chance auf sozialen Aufstieg haben.
Wir biegen so allmählich auf die Zielgerade ein und was wäre denn die Sache, die dir politisch richtig Stimmen bringen würde, die du aber nie tun würdest?
Auch da muss ich jetzt mal überlegen. Das ist eine gute Frage. Es wird jetzt eine lange Pause.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sonst auch mal kurz aufs Handy gucken.
Ja, oder vorspulen. Was würde ich nie tun? Also, ich glaube schon, dass viele Menschen in Baden-Württemberg noch sehr auf ihr Auto angewiesen sind und dass es manchmal ja so ein bisschen in so einem ÖPNV-Bashing auch ausartet, gerade wenn man auch in die aktuelle Landespolitik schaut. Aber ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir in Deutschland den ÖPNV auf besser finanzierte Füße stellen. Ob wir es jetzt gleich kostenlos machen müssen, wie in Liechtenstein oder Luxemburg, das lasse ich mal dahingestellt sein. Auch aufgrund der Finanzierungsfrage. Würde mich natürlich freuen, aber das ist was anderes. Aber ich glaube, ich würde nie sagen, wir müssen jetzt das Auto wieder durch und durch priorisieren. Ich denke, dass diese verschiedenen Verkehrsteilnehmer und diese verschiedenen Arten, sich fortzubewegen, endlich gleichwertig angesehen werden müssen und dass das auch für einen großen Teil der Bevölkerung viele Entlastungen bringen würde, wenn wir in den ÖPNV stärker investieren. Ich fahre selber gerne Auto, das gebe ich gerne zu, aber ich würde mich nie zu 100% auf die Seite des Autos schlagen, nur um dadurch politischen Boden gut zu machen.
Und jetzt so eine halb geklaute Frage aus einem anderen Podcast. Du kannst ein Ortsschild frei beschriften. Was würdest du denn da drauf schreiben auf dieses Ortsschild?
Für Ravensburg?
Zum Beispiel.
Gute Frage. Also ich glaube, dass es für Ravensburg und Weingarten schon richtig geil wäre, wenn wir Universitätsrecht bekommen würden. Also wir haben ja eine sehr gute Hochschule bei uns mit der RWU und der dualen Hochschule. Aber ich denke, dass es schon toll wäre, wenn man diesen Hochschulstandort noch weiter ausbaut, Universitätsrecht bekommt und dadurch das volle, ja, den vollen Blumenstrauß an bildungspolitischen Möglichkeiten hier umsetzen kann.
Das war's für heute bei Richtig Gutes Zeug. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein großes Dankeschön an meinen Gast Paul für das Gespräch. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann schreibt gerne an hallo@kapuziner.info. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. bis zum nächsten Mal und nehmt euer Recht wahr und geht wählen am 8. März. Nichts ist selbstverständlich. Danke, Paul.
Sehr gern. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.